Was ist Frieden? Ist Frieden ein Symbol? Eine Taube in der Luft, die Überwindung einer Kluft. Eine weiße Fahne im Wind, ein Button auf der Jacke, eine Blume in der Hand von einem Kind. Ist Frieden keine Unterscheidung der Haut, sagen zu dürfen, was sich keiner traut? Ist Frieden die Abwesenheit von Gewalt, Waffenruhe, das Beilegen von Streit? Ist Frieden bloß Kapitulation, Aufgabe und Resignation? Ist Frieden ein Gefühl von Sicherheit und ein Empfinden von Freiheit? Ist Frieden ein wünschenswerter Zustand oder ein nie abgeschlossener Prozess? Ist Frieden das Schütteln einer Hand oder das Einreißen einer Wand? Ist Frieden die Verantwortung von Politikern, von Machthabern und Militär? Oder ist da noch mehr? Was ist Frieden? Wo beginnt Frieden? Wer ist für Frieden verantwortlich? Frieden beginnt bei mir. Frieden mit mir. Als ich diesen Titel gelesen oder bekommen habe, hat sich irgendwie in mir alles gegen dieses Thema gesträubt. Alte Wunden klaffen auf und ich merke, das betrifft mich auch. Frieden mit mir betrifft zuallererst mich selber. Zu diesem Thema ist mir gleich eine Stelle in den Kopf gekommen. Und ich denke, viele von euch kennen diese Stelle ganz gut. Vielleicht werden einige sie sogar auswendig rezitieren können. Vermutlich hat der eine oder andere sogar schon die eine oder andere Predigt dazu gehört. Das geht mir nämlich auch so. Aber ich bin über eine Phrase gestolpert und ich habe das Gefühl, ich habe noch nie wirklich zu dieser Phrase etwas gehört. Sie wird irgendwie drüber weggelesen oder nur am Rande erwähnt und irgendwie war es mir wichtig, heute darauf einzugehen. Der Hintergrund von diesem Text ist, dass die Pharisäer und die Gesetzeslehrer ein Problem mit Jesus hatten. Jesus passte ihnen nicht. Er hat sie kritisiert, er hat sie öffentlich bloßgestellt, indem er ihr Verhalten, ihre Motive hinterfragt hat. Das, was sie tun, hat er kritisiert. Und dazu kommt noch, dass er bei den Menschen so beliebt war. Die Menschen kamen in Scharen zu ihm und hingen ihm an den Lippen. Und dazu noch war sein Verhalten zu perfekt. Und dann ja, waren noch da die ganzen Wunder, die er getan hat. Jesus passte ihnen nicht. Und sie wollten ihn bloßstellen, sie wollten ihn blamieren. Und so kam ein Gesetzeslehrer, der sich eine Frage ausgedacht hat. Und er hoffte damit, Jesus bloßstellen zu können oder dass die Frage so formuliert ist, dass Jesus nur verlieren kann. Er kam zu Jesus und fragte ihn: Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Ich glaube, er hat nicht erwartet, dass Jesus mit einer Gegenfrage kontert. Was steht denn im Gesetz dazu? Und dieser Gesetzeslehrer antwortet mit folgenden Worten: Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem Verstand. Und du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Und Jesus antwortet zu ihm: Richtig, geh und tu genau das und du wirst leben. Ich soll meinen Nächsten lieben und Gott lieben. Hier wird meistens in der Regel ein Punkt gesetzt. Und manchmal fällt dieser Vergleich am Ende vom Tisch. Den Nächsten lieben wie mich selbst. Es ist spannend, wenn man in die Theologie schaut, dann merkt man, dass in verschiedenen Epochen der gleiche Text immer von anderen Blickwinkeln betrachtet wird und immer wieder andere Akzente gesetzt wird. Zum Beispiel das Gleichnis des verlorenen Sohnes. Lange Zeit lag immer die Betonung auf dem ersten Sohn. Boah, wie grausam er ist. Was das für ein unverschämter Sohn ist, der seinem Vater den Tod wünscht, der sich das Erbe auszahlen lässt und hingeht und alles verprasst. Und dann, als hätte er nicht genug gelitten, kommt er angekrochen und bittet seinen Vater um Vergebung. Wie sündig ist doch der Mensch, wie verkommen ist doch der Mensch und welches Glück hat er, dass der Vater so gnädig ist. Und dann wurde irgendwann der Akzent auf den Vater gesetzt. Wie groß doch die Gnade und die Liebe von diesem Vater ist. Wie unvorstellbar, dass er dieser Bitte nachkommt. Und dann, als der Sohn angekrochen kommt, dass er sogar bereit ist, ihn wieder anzunehmen. Und nicht nur anzunehmen, voller Liebe wieder als Sohn und als Erben einzusetzen. Und jetzt, in jüngerer Zeit, beschäftigt man sich mit dem zweiten Sohn, der bis jetzt immer ganz gut weggekommen ist. Und jetzt wird er in den Vordergrund gestellt und gezeigt, dass er eigentlich genauso schlecht ist wie der andere. Genauso verhält es sich mit diesem Text. Lange Zeit lag die Betonung primär auf dem ersten Teil. Du sollst Gott lieben. Und was bedeutet es, Gott mit meiner ganzen Kraft, mit meiner ganzen Hingabe, mit allem, was ich bin, zu lieben? Das war das Wichtigste. Und irgendwann merkt man, aber wenn ich Gott liebe, wenn ich das auslebe, wenn ich das praktiziere, dann bedeutet das im Umkehrschluss, dass ich ja meinen Nächsten lieben muss. So wird es unter anderem praktisch und sichtbar und es wurde darauf ganz stark die Betonung gesetzt. Und heutzutage kommt dieses kleine Wörtchen oder diese kleine Phrase am Ende, kommt immer mehr ins Zentrum, meinen Nächsten zu lieben wie mich selbst. Und ich finde, es ist kein Zufall, dass es heute so wichtig wird, weil es passt zu unserer Zeit. Alles muss auf mich abgestimmt sein. Alles muss zu mir passen. Alles wird individualisiert. Aber was ist eigentlich diese Selbstliebe? Die Gefahr bei diesem Wort ist, oder bei der Phrase, von beiden Seiten vom Pferd zu fallen. Und deshalb ist es mir wichtig, dass wir ein klares Bild, ein klares Verständnis von Selbstliebe bekommen. Die einen sagen Selbstliebe, darf ich das als Christ überhaupt? Sollte ein Christ sich nicht verleugnen, sich selber zurückstellen? Sagt Timotheus nicht sogar, dass Selbstliebe etwas Schlechtes ist? Soll man sich nicht eigentlich komplett aufgeben, nichts von sich halten und das Selbstbewusstsein nicht sogar das Fehlen von Demut? Und dann wird gesagt, das ist ja nur ein Vergleich. Ja, der Mensch ist schon selbstverliebt genug. Jesus möchte auf keinen Fall betonen, dass man sich noch unbedingt selbst lieben muss, weil sonst wären das ja drei Gebote. Du sollst Gott lieben, du sollst dich selbst lieben und deinen Nächsten, aber das ist doch nur ein Doppelgebot der Liebe. Das kann nicht sein, dass das in den Fokus gehört, dass Jesus auffordert, dass wir uns selbst lieben müssen. Und dann gibt es die andere Seite und dazu habe ich auch Vorträge gehört und Predigten gelesen, wo man sagt, erst muss ich mich um mich selbst kümmern. Und dann habe ich das Bild gehört, dass wir wie eine Schale sind und wir müssen uns von Gott füllen lassen. Gott muss uns füllen und erst wenn die Schale randvoll ist, nein, erst wenn die Schale überfließt, dann von diesem Überfluss können wir unseren Nächsten lieben, können wir etwas abgeben, können wir etwas weggeben. Die Gefahr dabei ist natürlich, dass mein Glaube anfängt, sich nur um sich selbst zu drehen. Ist meine Schale voll genug? Wie viel habe ich denn? Wie viel brauche ich noch? Ich muss noch mehr in mich einfüllen oder Gott noch mehr einfüllen lassen und ganz ehrlich, im Bild dieser Schale gesehen, wann ist meine Schale so voll, dass sie überläuft, dass ich etwas abgeben kann? Wann habe ich so viel Geld zur Verfügung, dass ich endlich was spenden kann? Wann habe ich so viel Zeit, eine so entspannte Woche, dass ich mich einbringen kann? Und ich glaube, da fängt man sich an, nur im Kreis zu drehen. Deshalb geht es mir um ein gesundes Bild von Selbstliebe. Denn dieser Vergleich wird ganz häufig taucht er in der Bibel auf. Wir lesen das in 3. Mose, in Sprüche wird es aufgegriffen. Jesus bestätigt es hier, Paulus schreibt es im Römer, im Galater, im Epheserbrief und auch im Jakobusbrief kommt dieser Vergleich, seinen Nächsten zu lieben wie sich selbst. Deshalb ist zuallererst zu betonen, es geht hier nicht um Selbstverliebtheit. Es geht auch nicht um Egoismus, sondern vielmehr um Selbstannahme. Was meine ich damit? Was bedeutet das? Ich möchte das ein bisschen grafisch darstellen. Zuallererst geht es um den Menschen, um das Ich. Und der Mensch hat ein Problem, nämlich er dreht sich immer nur um sich selbst. Er hat sich selber zum Zentrum des Universums gemacht. Er ist im Mittelpunkt und alles andere ist das, was sich um ihn herum kreist. Und es geht immer um die Frage, was habe ich davon? Es geht um mich, um meinen Erfolg, um mein Leben, um meine Bedürfnisse. Und das wirkt sich natürlich auf den Umgang zu meinen Mitmenschen aus. Meine Mitmenschen werden Mittel zum Zweck. Wenn sie mir gut tun, wenn sie mich weiterbringen, wenn sie mich auf meinem Weg fördern, dann möchte ich sie da haben. Aber mein Mitmensch kann ganz schnell auch zum Konkurrenten werden, zum Störfaktor, zum unnötigen Ballast. Auf der anderen Seite brauche ich diesen Mitmenschen, denn jeder Mensch hat das Bedürfnis, diesen Wunsch, geliebt zu werden. Und einige versuchen das eben durch Bestätigung zu bekommen. Und deshalb passe ich mich an. Deshalb verbiege ich mich, deshalb tue ich alles, um von den anderen akzeptiert zu werden, um dazuzugehören, um angenommen zu sein. Und dann ist da noch ein Punkt. Wer sich selbst nicht lieben kann, dem fällt es schwer, andere zu lieben. Wenn ich ständig mit mir unzufrieden bin und an mir rumkritisiere, dann verhalte ich mich auch so anderen gegenüber. Dann bin ich ganz schnell gereizt, wenn sie etwas tun, was mir nicht passt. Dann bin ich auch an ihnen nur am Meckern und schwer zufriedenzustellen. Wenn ich mir selber nicht vergeben kann, dann fällt es mir auch ganz schwer, den anderen zu vergeben, wenn sie mich verletzen. Dann werde ich ganz schnell verbittert. Oder vielleicht sogar gehe ich so weit, dass ich den anderen bewusst kritisiere und schlecht mache, damit ich besser dastehe, damit ich mich besser fühle, damit ich mich von ihm absetze. Und aus diesem Grund fing die Predigtreihe mit Gott an. Frieden mit Gott. Weil Gott dieses ungesunde Verhältnis zerbricht und dafür sorgt, dass es wieder in ein gesundes Gleichgewicht kommt. Aber wie macht Gott das? Indem er mich liebt. Indem er mich annimmt. Und das möchte ich euch illustrieren. Ich habe in meiner Tasche druckfrische 10 Euro. Möchte die jemand haben? Der Frank war leider der Erste. Aber ist die Frage, ob du das denn jetzt bekommst. Was würdest du mit 10 Euro machen spontan?
Einen Kasten Bier kaufen.
Dann muss ich dir noch ein bisschen was drauflegen. Okay, jetzt wollen wir aber schauen, weil sich andere gemeldet haben, ob du, halt das mal kurz, ob du den Schein bekommst. So, als Prediger vorne hat man leicht feuchte Hände. Willst du denn so immer noch?
Klar.
So, jetzt, oh, der ist jetzt gerissen. Würdest du ihn jetzt immer noch nehmen?
Immer noch, ja.
Jetzt kommt der Härtetest. Schade, dass ich nicht die Schuhe von Freitag habe. Da waren wir auf der Hundewiese. Boah. Der ist jetzt fast sogar durchgerissen. Würdest du den immer noch nehmen?
Ich würde den immer noch nehmen, ja.
Warum würdest du ihn noch nehmen?
Weil du mir schenken willst, das ist das Erste. Und zweitens, er ist immer noch wertvoll.
Dankeschön, du kriegst den tatsächlich gleich, aber erst brauche ich den noch zur Veranschaulichung. Er ist immer noch 10 Euro wert. Das sind immer noch 10 Euro. Aber vielleicht fühlst du dich manchmal, wie dieser Schein jetzt aussieht. Du schaust in den Spiegel, und du siehst das, was dir nicht gefällt. Deine Figur, vielleicht dein Aussehen, vielleicht da das erste graue Haar, da eine Falte, da ein Pickel, da das. Und man hält sich nicht für liebenswürdig. Und dazu noch ist es nicht nur das, was man sieht, sondern auch das, was man weiß. Ich weiß, welche Fehler ich habe. Ich weiß, wo ich ständig versage. Ich weiß, was ich mir jedes Mal neu vornehme und wo ich immer wieder scheitere. Und ich merke, wo ich an meine Grenzen komme. Ich weiß aber auch, wo ich Schuld in meinem Leben habe. Wo ich mir selber nicht verzeihen kann. Wo ich Dinge getan habe, für die ich mich schäme. Und wenn ich weiß, was Gottes Anforderungen sind, dann weiß ich, dass ich da ganz, ganz weit weg bin. Und vielleicht gibt es auch Menschen, die mich genau das spüren lassen. Dass ich so ein dreckiger Schein bin, die drauf auf mir rumtreten, die auf mir rumhacken, die meine Fehler groß machen, die mir das Gefühl geben, nichts wert zu sein. Und vielleicht habe ich sogar in meiner Familie nie das Gefühl gehabt, geliebt zu sein, nie das Gefühl bekommen, dass es schön ist, dass es mich gibt. Und deshalb ist es wichtig, dass wir bei Gott anfangen. Weil Gott sagt, du bist wertvoll. Du bist, auch wenn du wie dieser Schein bist, du hast deinen wahren Wert nie verloren. Dein Wert hängt nicht davon ab, was andere über dich denken oder andere über dich sagen. Dein Wert hängt auch nicht davon ab, welchen Wert du dir selber zuschreibst. Niemand kann dir deinen wahren Wert absprechen. Das, was dich ausmacht, ist das, was du bist. Ein Mensch, ein Geschöpf Gottes. Ja, sogar ein Ebenbild Gottes. Gott hat den Menschen gemacht und mit Würde versehen. Und ich finde diesen Gedanken jedes Mal so überwältigend. Gott, der, hier ist nur ein Bild von einem Sternenhimmel, der sich das alles ausgedacht hat, der die Natur in ihrer Vielfalt, in ihrer Kreativität so wunderbar gemacht hat. Dieser Gott wollte, dass es dich gibt und er hat dir das Leben geschenkt. Du bist gewollt und geliebt. Und das ist dein wahrer Wert. Das macht dich wertvoll und dass Gott das so meint, das hat er am Kreuz bewiesen. Du bist so wertvoll, dass er bereit war, Jesus am Kreuz für dich sterben zu lassen, damit ich Vergebung haben kann, damit ich wieder Frieden haben kann, damit ich wieder in Beziehung mit meinem Schöpfer stehen kann, damit ich mich von diesen zerstörerischen und fesselnden Gedanken befreien kann. Deshalb steht die Liebe zu Gott an erster Stelle. Wenn ich Gottes Liebe begreife, dann verstehe ich, wie sehr ich von ihm geliebt bin und dann lerne ich, mich selbst zu lieben, mich selbst anzunehmen, weil ich weiß, was ich wert bin. Somit ist Selbstliebe nichts Egoistisches, sondern es ist eine Selbstannahme. Ich weiß, welchen Wert ich habe. Ich habe ein gesundes Selbstbewusstsein, resultierend von meinem Schöpfer. Und so hilft Gott mir auch, mit meiner Vergangenheit abzuschließen, loszulassen. So hilft er mir selbst zu vergeben, wo ich nicht loslassen kann, weil ich weiß, Gott hat mir vergeben. Und so erlebe ich Frieden in mir und mit mir. Es geht also nicht darum, dass ich erst all meine Bedürfnisse gestillt bekomme, sondern auf dieser Grundlage, dass ich mich selbst annehmen kann. Und das finde ich wichtig, dass wir uns das immer wieder in Erinnerung rufen. Und ich weiß nicht, ob du schon Sehnsucht hast, aber jetzt kriegst du dich. Wenn die Kassiererin im Supermarkt sie nicht annehmen möchte, in der Bank kriegst du dafür doch einen neuen. Frieden mit mir betrifft zuerst mich und dann auch dich. Ich möchte nochmal weiter zu dieser Grafik gehen. Wenn ich diese Liebe erfahre, dann kann ich jetzt diese Liebe ausleben. Und wenn wir uns den Kontext von Lukas anschauen, dann geht es immer darum, diese Liebe weiterzugeben. Jesus sendet seine Jünger aus und danach kommt das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Wer ist mein Nächster? Wem kann ich Gutes tun? Wo kann ich diese Liebe ausleben? Und wenn ich das verstanden habe, was das für mich bedeutet, dann kann ich diese Liebe ausleben in meine Familie, in meine Nachbarschaft und in mein ganzes Umfeld. So kann ich meinen Nächsten lieben wie mich selbst. Aber was bedeutet es, meinen Nächsten zu lieben wie mich selbst? Ich nehme ihn an, wie er ist, weil ich weiß, was sein wahrer Wert ist. Ich weiß, dass er versagen wird, dass er Vergebung braucht, dass er eine zweite Chance verdient, weil ich es auch brauche. Ich weiß, dass er nicht alles perfekt macht, dass er Schwächen hat. Und ich hacke nicht drauf rum, sondern ich ermutige ihn und stärke ihn dort, wo ich kann. Ich möchte das Beste für ihn. Ich interessiere mich für ihn. Und ich weiß, dass er kein hoffnungsloser Fall ist, sondern dass es bei Gott für jeden Hoffnung gibt. Ich weiß aber auch, dass mein Nächster Vergebung von Gott braucht. Dass er sich nach Vergebung sehnt. Dass er auch diesen Wunsch nach Frieden hat. Und ich lebe diese Liebe Gottes aus und kann so für ihn ein Wegweiser sein. Und damit schließt sich das Dreieck. Aber manchmal ist das gar nicht so leicht. Frieden mit Gott ist realistisch. Frieden mit mir selbst oder mit mir, das kriege ich hin. Aber Frieden mit meinem Nächsten, meinen Nächsten lieben wie mich selbst. Weißt du, wer mein Nächster ist? Weißt du eigentlich, was mein Nächster schon so gebracht hat? Vielleicht kommen solche Gedanken in dir hoch, wenn du an deinen Nächsten denkst. Vielleicht haben wir auch sogar sofort jemanden vor Augen. Frieden mit dir, das ist das Thema nächste Woche und darauf bin ich schon sehr gespannt, Klaus. Aber ich möchte trotzdem einen Gedanken aufgreifen, der in diese Richtung geht, aber wovon mein persönlicher Frieden abhängt. Ich weiß nicht, was du für ein Mensch bist, ob eher beziehungsorientiert oder eher sachorientiert. Ob du eher ein harmoniebedürftiger Mensch bist oder jemand mit einem stärker ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Wo Menschen zusammenkommen, da geraten Menschen aneinander. Und dann gibt es die harmoniebedürftigen Menschen, die Konflikte, solche Probleme nicht aushalten können. Ihnen ist es enorm wichtig, dass so schnell wie möglich alles bereinigt wird. Sie brauchen es selber für sich, weil sie sich dann nicht konzentrieren können, weil sie dann keine Ruhe finden, weil sie immer wieder vor Augen haben, dass da noch etwas ungeklärt ist. Und sie haben dieses Bedürfnis, dass so schnell wie möglich alles geklärt wird. Und dann gibt es da die Menschen, die nicht so ausgeprägt sind. Und denen kann sowas eher auf den Keks gehen. Und sie stecken Konflikte viel leichter weg, zumindest scheinbar. Sie brauchen nicht sofort die Versöhnung, sie können sich ganz normal auf ihren Alltag, auf ihre Arbeit konzentrieren. Sie wissen, im Hinterkopf ist da noch was, aber es belastet sie nicht so sehr. Und da gibt es eine Gefahr, wenn ungelöste Konflikte aufgeschoben werden, dann fangen sie an, im Inneren weiter zu wachsen und vielleicht sogar Wurzeln zu schlagen. Es muss nicht mal ein Konflikt sein. Es kann auch etwas sein, was der andere gesagt hat, was mich verletzt hat, wo ich mich angegriffen gefühlt habe. Und jetzt sagt mir mein Gerechtigkeitssinn, er hat mich gerade verletzt, jetzt muss er sich bei mir entschuldigen. Und ich warte darauf, dass er kommt und mich um Vergebung bittet. Und ich warte und warte und der andere kommt einfach nicht. Und ich fange mich an, über ihn zu ärgern. Ich fange an, wütend auf ihn zu sein. Vielleicht gehe ich ihm sogar extra aus dem Weg, um ein Signal zu setzen. Doof nur, wenn er das Signal nicht versteht. Und das macht mich natürlich noch wütender. Und ich fange an, schlecht über ihn zu denken, im schlimmsten Fall sogar schlecht über ihn zu reden. Und plötzlich sehe ich ihn und ich sehe, dass ihm das Problem gar nichts ausmacht. Dass er gar kein Problem damit hat. Und das macht mich noch wütender. Aber was ist, wenn der andere das Problem gar nicht verstanden hat? Wenn er gar nicht wahrgenommen hat, dass er mich verletzt hat? Dass mich seine Aussage angegriffen hat? Dass er gar nicht ahnen konnte, dass ich diese Aussage in den falschen Hals bekommen habe? Dann habe nur ich ein Problem. Dann bin ich nur der Einzige, der in Unfrieden ist. Dann bin ich der Einzige, der sich aufreibt. Und genau davor warnt die Bibel. Paulus schreibt, wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sünde untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Für mich sind das harte Worte und vor allem herausfordernde. Denn was wäre denn die Lösung in diesem eben genannten Fallbeispiel? Wie bekomme ich wieder Frieden? Indem ich auf den anderen zugehe und das anspreche. Aber jemand mit einem ausgeprägten Gerechtigkeitssinn geht das völlig gegen den Strich und ich kann das gut nachvollziehen. Wenn der andere mich verletzt hat, wenn er mich angegriffen hat, dann muss ich ihm jetzt auch noch hinterherlaufen und dafür sorgen, dass wir die Sache bereinigen können. Er hat doch und er muss doch jetzt. Aber Frieden bedeutet nicht gewinnen. Frieden bedeutet nicht Recht haben oder Recht behalten. Manchmal bedeutet Frieden auch, mit seinem Stolz zu brechen, um wahren Frieden zu gewinnen. Um eben dem Teufel keinen Raum zu geben. Um nicht verbittert zu enden. Um mit solchen Sachen abschließen zu können. Um sowas loszulassen und wegzulassen. Um Frieden mit mir zu bekommen. Um Frieden mit meinem Nächsten zu bekommen. Ja, sogar um wieder Frieden mit Gott zu haben. Frieden mit mir. Das betrifft zuallererst mich. Ich darf wissen, dass ich von Gott geliebt und von Gott angenommen bin. Er nimmt mich an und er ist bereit, mir Vergebung zu schenken, mir Frieden zu schenken. Und dann betrifft es auch dich, betrifft es meinen Nächsten. Denn ich bin aufgerufen, diese Liebe, die ich erlebt habe, diesen Frieden, den ich empfangen habe, weiterzugeben, auszusehen, auszuleben. Und ich möchte uns ermutigen, lasst uns diesen Frieden erleben, aber lasst uns vor allem auch diesen Frieden ausleben. Amen.